NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. April 1992. Der Todestag des britischen Malers Francis Bacon.
The thing about life is, after the age of about 30.
Mit dem Leben ist es so. Wenn man älter als 30 ist, erwartet man doch nur noch den Tod. Das hat nichts mit Verzweiflung zu tun. Es geht mir um die Erkenntnis, vor uns liegt das Grab. Und es kommt näher und näher. Näher und näher.
Francis Bacon neigte zum Sarkasmus, wenn er sich selbst einschätzen sollte.
Ich lebe völlig verwahrlost.
Das konnte man sehen, wenn man nach dem 28. April 1992 die Tür zum Atelier eines Mannes öffnete, der gerade gestorben war. Und man wurde das Gefühl nicht los, hier müssten 1000 Farbtöpfe explodiert sein. Denn jeder Quadratzentimeter war bemalt, auch Wände und Türen. 30 Jahre vorher hatte Bacon die schäbigen Räume entdeckt.
Dies ist der Ort, an dem ich wirklich arbeiten kann.
Das also war der Nachlass eines Künstlers, der nichts wegwerfen konnte.
Pinsel,
Pigmenttöpfe,
Farbtuben,
Bücher,
Fotos,
Stofffetzen,
Büchsen,
Eimer,
Papiere,
Zeitungsausschnitte,
Lappen,
Kartons, Einmachgläser,
Tassen,
Zeitschriften,
Leinwand,
Manuskripte.
Sowie jede Menge Fliegenschiss und Mäusedreck. Jede Putzfrau würde fragen:
Ist das Kunst oder kann das weg?
In South Kensington hat einer der größten Maler des 20. Jahrhunderts seine Spuren hinterlassen. Tag für Tag, seit 1961, als er schon eine internationale Berühmtheit war. Bacon war Vernissage-Redner und Kneipenhalodri. Ein Freund erinnerte sich.
Die Gesichter um ihn herum, halb aufgelöst im Suff, hingen unbeweglich in der Luft. Eine neue Runde wurde bestellt. Der Barmann setzte sich in Bewegung.
Und der Mann fing in seinem Lieblingsclub in Soho eine neue Rede an, die seine Begleiter schon 100-mal gehört hatten.
So ist das eben. Wir gehen von nichts ins Nichts. Und das war's dann. So strahlend das Leben erscheint, es ist nichts dahinter. Nada. Verstehst du? Nada.
Das Kind von Engländern wurde 1909 in Dublin geboren. Der asthmatische Junge besuchte die Schule nur unregelmäßig und schlug sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Bacon war später stolz darauf, dass er niemals eine Akademie von innen gesehen hat. Der Kunsthistoriker Jörg Zimmermann.
Er war ein Dilettant und das war ein Problem, weshalb er nicht akzeptiert wurde. Auch unter widrigen Verhältnissen im Krieg, ein schauriges Elternhaus, seine frühe Homosexualität, mit der er nicht zurechtkam.
Und die Eltern schon gar nicht. Dem Vater platzte der Kragen, als Francis in den Klamotten der Mutter erwischt wurde.
Mon père et ma mère.
Mein Vater und meine Mutter waren angeekelt von mir, als ich 16 war, denn ich liebte Jungen. Mein Vater schickte mich zu seinem Freund, der war Züchter von Rennpferden, aber er verliebte sich in mich und brachte mich nach Berlin, als ich 17 war. Nach Berlin war ich komplett verdorben.
Kein Wunder, dass sich da auch verdorbene Bilder einstellen, Bilder, auf denen schreckenerregende Figuren zu sehen sind. Mischformen aus Mensch und Tier, Gestalten mit schlangenartigen Köpfen.
Wobei man gleich einräumen muss, dass Bacon sich sehr bewusst war, wie schockierend die Bilder sind, aber er wollte dann plötzlich auch eine Barriere haben. Er hat seine Bilder verglast und er meint, das ist ein Mittel, um den Betrachter doch auf Distanz zu halten.
Verwischte Gesichter in Räumen, die nicht dreidimensional wirken. Und der Bildbetrachter wird den Verdacht nicht los, dass die Gesichter Gewalt erfahren haben. Mit einem Gemälde hat sich Jörg Zimmermann in seiner Auseinandersetzung mit Bacon besonders angefreundet.
Mein Lieblingswerk war dann die Kreuzigung, ausgeliehen aus München.
Entstanden 1965. Ein Triptychon, das Rätsel aufgibt. Der Kunsthistoriker sieht in dieser Arbeit den Versuch,
eine gewalttätige Wirklichkeit neu zu sehen.
Er hat seine frühen Bilder zerstört, weil er mit ihnen zu Recht nicht zufrieden war. Mit dieser Energie und Alkoholismus und Rausch. Zum Malen gehört Disziplin, andererseits eine Gefühlswirkung, die schaurig sein kann.
In Zimmermanns Buch über Bacon geht es um die Geschichte als Kette von Gewalttätigkeiten. Von den Ereignissen in der biblischen Welt bis zum Naziregime. Dabei fällt eine seltsame Redewendung auf. Vom erhabenen christlichen Symbol, dem Kreuz, heißt es:
ein brauchbares Gestell.
Das klingt kaltblütig. So sprechen Täter. Von wem stammt denn das Wort?
Das stammt auch von Bacon selber.
Ein zynisches Lob der Folterinstrumente. Das Gestell.
Es ist abgeknickt, die Hände schrecklich, die Arme bandagiert wie Fleischkeulen, abgeschnittene Hände. Es streckt sich verkehrt herum, der Körper nach oben, das Ganze zeigt schon, wie hier der Mensch gepeinigt wird.
Bacon gehört in eine Reihe mit Künstlern, die in der Geschichte einen Gang durch ein Schlachthaus sehen, wie Heiner Müller.
Da sieht er die toten Tiere und sagt, wir sind selber Kadaver.
Eine Art Todesmystik.
Also das beunruhigt und darüber muss man dann auch nachdenken.
Bacon und der Mund, ein Thema für sich, eines seiner wichtigsten Motive. Der offene Mund kann verstörend sein oder kann eine Verstörung darstellen. In Sergei Eisensteins Film Panzerkreuzer Potjomkin reißt eine Frau den Mund auf vor Entsetzen über das Massaker auf der Treppe von Odessa. Bacon kannte diesen Film.
Ich war versessen auf das physische Aussehen von Mund und Zähnen. Ich mag sozusagen das Glitzern und die Farbe, die aus dem Mund kommt. Und ich habe immer gehofft, den Mund so malen zu können, wie Monet einen Sonnenuntergang gemalt hat.
Und immer die Frage, was bleibt vom Menschen? Die Antwort ist überraschend.
Was ist näher dran am Leben? Was bleibt, wenn du tot bist, außer deinen Knochen und Zähnen?
Nicht schreien. Der offene Mund ist ein Zeichen sozusagen des Tierischen, der Haltlosigkeit, der Geistferne des Menschen. Und das hat auch mit der Kunst nichts zu tun. Die Kunst ist etwas Erhabenes. Und dagegen hat Bacon wie viele andere auch verstoßen.
Edvard Munchs berühmtes Gemälde stellt einen Schrei dar. Wie das sensationelle Bild von Bacon. Schreiender Papst. Es geht um Ohnmacht und Angst. In vollem Ornat sitzt der Schreiende auf dem Thron. Angeregt wurde Bacon durch Diego Velázquez, der in der Rangordnung der Vorbilder am höchsten stand. Papst Innozenz X. Die klassische Figur strahlt Ruhe aus. Auf Thron und Ornat konnte sie sich bei Velázquez um 1650 noch verlassen. Der Papst Bacons konnte das nicht mehr. Er scheint ein Zeitgenosse eines Jahrzehnts zu sein, das Auschwitz und Hiroshima noch nicht lange hinter sich hat. Ein Bild wie ein Angriff auf unser Nervensystem.
Wenn der Papst so schreit wie ein Schimpanse, oder wie ein Manager, eine Vergleichsreihe, die natürlich provozieren musste.
Auch bei uns gehörte die Provokation zu Bacons leichtesten Übungen, wie eine Auswahl von Schlagzeilen deutscher Zeitungen beweist.
Zwischen Albtraum und Faszination.
Akt, Tier, Papst oder Van Gogh.
Zwischen KZ und Atombombe.
Viel Gruselei für die Magengrube.
Bilder aus der Schreckenskammer.
Gesichter schreien hinter Glaswänden.
Das Gemeinste, was es je gegeben hat.
Gewiss, sagt Armin II., der Bacon-Kenner, die Grundstruktur sei pessimistisch.
Aber er hat dann auch immer wieder eine positive Nuance diesem Pessimismus abgewonnen. Kurz vor seinem Tode, genau diese erheiternde Verzweiflung wird der Grundtenor seiner Bilder sein.
Ein Stück Ödland, so heißt eines der letzten Werke von Bacon. Ein gelangweilter Blick auf die Erde aus einer Kapsel im Weltraum. Wir haben heute einen Punkt, wollte uns Bacon sagen, wo wir erfolgreich dabei sind, die Erde zu ruinieren. Ein ökologisches Interesse wollte man diesem Maler lange nicht zutrauen. Der amerikanische Fotograf Peter Bird fotografierte in den 70er Jahren das Sterben der Elefanten. Er weiß, wie Bacon auf diese Fotos reagiert hat.
Der Elefant, das Nashorn, existieren seit Jahrmillionen. Wir einen Bruchteil davon,
sagte er.
Bacon sah die Artenvielfalt und auch die sinnlose Zerstörung durch den Menschen.
Können uns und euch und niemand helfen, hat der junge Brecht gedichtet. Das muss doch wohl auch die Meinung des alten Bacon gewesen sein, möchte man meinen. Beide haben Emotionen und Tröstungen höflich abgelehnt. Darüber kann gestritten werden und wird es auch.
Ich glaube, wir werden wirklich mit zutiefst menschlichen Emotionen, Gefühlen und Bedürfnissen konfrontiert.
Die Kuratorin einer der letzten Bacon-Ausstellungen in Düsseldorf, Maria Müller, denkt nicht daran, in diesen Bildern das Werk eines kranken und zynischen Teufels zu sehen. Im Gegenteil, sie entdeckt Emotionen, Gefühle und Bedürfnisse,
die von einem Maler hier geäußert werden, der oftmals in großer Not und in schwierigen Situationen gesteckt hat, der es aber immer wieder gemeistert hat, irgendwie die Oberhand zu kriegen und der sein Werk aufgefasst hat als seine Antwort gegen die Nichtigkeit und die Vergänglichkeit der Welt.
Bacon und das Fleisch.
Er stand als junger Mann vor einem Metzgerladen und hat diese Schweinehälften dort hängen sehen und hat gesagt:
Eigentlich könnte ich doch da auch gut hängen. Ich bin genauso eine Kreatur wie das Tier.
Dieses Bewusstsein, dass wir eben letztlich dieselbe Materie sind wie ein Schwein.
Auch Bacons berühmt-berüchtigte Darstellung der Gewalt hat einen doppelten Boden. Die einen sagen, hier werde die Gewalt verherrlicht, die anderen, nein, das seien Warnungen. Bacon, der Gewaltprediger?
Er hat immer gesagt, das bin nicht ich. Guckt euch doch um, lest die Zeitung, guckt euch die Bilder in der Presse an. Die Gewalt ist überall. Ich schilder im Grunde das, was da ist. Ich bin nicht gewalttätig.
Was ist eigentlich aus dem Müllberg geworden? In Bacons Londoner Atelier. Der muss doch heute zum Himmel stinken. Oder ist der Müll auf der Kippe gelandet? Aber nein. London erlebte ein archäologisches Projekt, das nicht alle Tage passiert. Bacons Atelier wurde ausgemessen und dokumentiert, mit Hilfe von Fotoapparaten und Computern. Das digitale Verzeichnis hat 7000 Einträge. Jeder vertrocknete Pinsel wurde aufgelistet. Mit Samthandschuhen transportiert, reiste dieser Schatz von einem Ort zum anderen. Vom Erben angeregt, ging das Atelier als Geschenk an Bacons Geburtsstadt Dublin. Dort wurde es 1998 wieder aufgebaut, wie eine Installation, die man in einer Galerie besichtigen kann. Kein Grund dazu, sentimental zu werden oder gar nostalgisch, denn das war dieser Maler nicht, sagt der Nachlassverwalter Brian Clark, der in Bacon einen Rocker sieht.
Francis hat no sentimentality in him. No
Francis hatte weder Sentimentalität noch Nostalgie in sich. Und das war das Aufregende an ihm. Ich traf ihn zu Zeiten des Punkrocks, der eine Reaktion auf das Mittelmaß war. Eine ganze Generation hatte beschlossen:
Wir haben die kommerzielle Durchschnittsscheiße satt. Wir wollen was Echtes. Gebt uns Gedärm, gebt uns Blut, gebt uns Sperma. Hauptsache echt.
Und Mitte der 70er musste ich überraschend feststellen, dieser alte Kerl.
Damit war Bacon gemeint.
Dieser alte Kerl war mit Abstand der radikalste und konsequenteste Punk, den ich kenne. Das war toll.
And that was thrilling.
Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Francis Bacon, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.